Ja, vielen Dank, Jörg. Schönen Abend. Liebe Kollegen, damit ich ungefähr weiß, wie schnell ich vorgehen kann, würde ich zuerst eine Rückfrage ins Publikum stellen. Wer von Ihnen ist praktischer Arzt? Wer von Ihnen ist Facharzt für innere Medizin? Und wer ist Turnusarzt? Danke vielmals. Ja, meine Aufgabe ist heute nicht über den Schlaganfall zu reden, sondern über eine andere Erkrankungsform, die die Hypertonie an den Gehirngefäßen auslöst, nämlich die Mikroangiopathie. Diese Mikroangiopathie hat auch einen anderen Namen, den Sie vielleicht während des Studiums einmal gelernt haben, den Morbus Binswanger. Und Sie werden diese Dinge in den nächsten 20, 30 Minuten von mir hören. Also zuerst werde ich Ihnen Kleinigkeiten über die Gefäßversorgung des Gehirns nahebringen, weil die sehr komplex ist und ich nicht davon ausgehe, dass Sie sie sofort aus den Ärmel schütteln können. Dann etwas über aktuelle Daten oder eigentlich allgemein Plätze über Hypertonie und Gehirngefäße. Dann das eigentliche Thema, die Mikroangiopathie, wobei ich Ihnen die historische Werdegang zeigen werde und zeigen werde letztlich, dass die Mikroangiopathie ein ganz essentieller Risikofaktor für die Demenz ist. Dann ein paar Daten zur Hypertonie in Österreich und letztlich ein kleiner Parcours durch die aktuelle Evidenz zum Zusammenhang zwischen Hypertonie, Mikroangiopathie und letztlich Demenz. Nun, hier zeige ich Ihnen also kurz einmal eine Übersicht des Gehirns, also von basal. Sie sehen hier den Circulus arteriosus villisi. Und zwar, der Pointer ist leider sehr komplex in der Handhabung. Sie sehen hier so die beiden Vertebralarterien, die sich vereinigen zur Basilaris. Und Sie sehen hier vorne also die Carotis interna, die sich da teilt in die Media und in die Cerebri anterior. Und Sie sehen an sich sehr gut, dass die Gehirngefäße sehr komplex miteinander vernetzt sind, einen Kollateralkreislauf bilden, damit möglichst immer eine Perfusion des lebenswichtigsten Organs gegeben ist. Das ist der eine Mechanismus, wie sich das Gehirn vor Ischämie schützt. Der andere Mechanismus ist die Autoregulation. Sie wissen, die Gehirndurchblutung ist immer konstant, unabhängig davon, wie der Systemdruck ist. Wir sprechen aber heute nicht über diese Gefäße, die wir da sehen können, sondern wir sprechen über die Endarterien. Also ausgehend von den kleinen Gefäßen und den kleinen Zweigen der großen Hirnarterien gehen in die Tiefe perforierende Arterien. Das sind die Endäste, für die gibt es keine Kollateralen und das sind die Gefäße, also wo eine Kleingefäßerkrankung, Mikroangiopathie oder Small Vessel Disease sich ereignet. Das nur zur Erinnerung, das ist die komplexe Verteilung der Gefäßversorgung im Hinblick auf die Makroangiopathie, also die großen Gehirngefäße. Sie erinnern sich vielleicht alles, was hier grau dargestellt ist. Der Pointer hat eine Latenzzeit. Was grau dargestellt ist, also etwa 80% des Gehirnes, wird durch die Media, die Arteria cerebri media, versorgt. Das, was hellblau dargestellt ist, durch die Cerebri anterior. Und das, was so violett dargestellt ist, die Cerebri posterior. Das sind die sechs großen gehirnversorgenden Arterien, über die wir nicht sprechen im Weiteren, sondern wir besprechen über die Endäste. Und die Endäste sind also genau hier im Marklager zu finden. Die gehen eben senkrecht von der Oberfläche des Gehirns in die Tiefe hinein. Was wissen wir schon über die Hypertonie und die Gehirngefäßversorgung? Das sind, wie gesagt, Allgemeinplätze, die Sie eigentlich in jedem Vortrag finden, aber man kann darüber nicht hinweg, damit man sich erinnert daran ganz einfach, was schon sozusagen Fakt ist. Also wir wissen, dass jedes Jahr 20.000 neue Schlaganfälle passieren. Das sind alle Schlaganfälle subsumiert, also auch die transitorisch-ischämischen Attacken. Die Mortalität des Schlaganfalls ist 25%. Es ist die dritthäufigste Todesursache in Österreich. Und die, die überleben, haben 6 Monate nach dem Ereignis doch erhebliche Behinderungen. Die Mehrheit ist schlecht gehfähig oder wenig gehfähig. Ein gewisser Teil, also bis 30%, hat sogar eine Sprachstörung, die also dann für die berufliche Reintegration oder für die Geschäftsfähigkeit eine große Bedeutung hat. Wichtig ist zu wissen, praktisch jeder Dritte in den Industrieländern hat eine Hypertonie. Also das ist nicht unerheblich, das Problem, auch für uns Neurologen. Und es gibt eine ganz klare und bewiesene lineare Korrelation zwischen dem Blutdruck und der Höhe des Blutdrucks und dem Schlaganfallrisiko. Pro 5 mm Steigerung des systolischen Blutdrucks steigt das Schlaganfallrisiko immer stufenweise an. Aber, und das leitet mich jetzt zum eigentlichen Thema über, der letzte Punkt, die Hypertonie ist auch ein wichtiger Risikofaktor für die Mikroangiopathie, also für die kleinen Gefäße. Und die kleinen Gefäße verursachen, wenn sie krank sind, entweder lakunäre Infarkte. Das sind also kleine ausgestanzte Substanzdefekte, so im Durchmesser 2 bis 15 mm. oder sie verursachen klinisch stumme Infarkte oder Lakunen. Das sind also dann sozusagen morphologisch bildgebende Läsionen, die der Patient klinisch nie bemerkt hat. Oder sie verursachen das, worüber ich jetzt in erster Linie reden will, nämlich die Leukoareose. No, der Pointer will nicht, dann halt nicht. Zur Erinnerung, Hypertonie ist alterskorreliert. Je älter Sie werden, umso größer ist die Prävalenz der Hypertonie. Und Sie sehen, also wir reden ja heute über die Demenz. Und die Demenz ist eine Erkrankung, die sich ab 70 Jahren aufwärts immer häufiger manifestiert. Und Sie sehen also, dass das genau auch jenes Alter ist, wo die Hypertonie immer häufiger wird. Wenn wir nun zurückgehen historisch und uns auf den Morbus Binswanger, den Sie wohl im Studium gelernt haben, zurückkommen. Der Morbus Binswanger ist ein Krankheitsbild, das vor mehr als 100 Jahren beschrieben worden ist und das eigentlich dann sehr lange in der Literatur wieder untergegangen ist. Ich habe Ihnen hier mitgebracht auf der linken Seite eine Klassifikation also der zerebralen Gefäßerkrankungen aus der Harvard Klinik und aus Boston, Massachusetts General Hospital. Das ist 20 Jahre alt und Sie sehen hier, dass im Prinzip damals eigentlich nur die Lakunen bekannt waren. Das, was man hier in der zweiten Spalte, er tut nicht, was er soll. Da haben wir ihn. Also das, was man hier in der zweiten Zeile sieht, also Lakunen waren damals bekannt, aber darüber hinausgehende Erkrankungen der kleinen Gefäße waren damals nicht bekannt, vor 20 Jahren. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass wir damals die Kernspintomographie nicht hatten und einfach die Erkrankung nicht gesehen haben. Vor 20 Jahren etwa, wie gesagt, stand im Lehrbuch Principles of Neurology sehr wohl, dass es den Morbus Binswanger gibt. Man wusste auch schon, dass es eine Erkrankung der weißen Substanz ist, aber wie genau die aussieht, war zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie unbekannt, auch welche klinische Auswirkungen sie hat. Sie kennen vielleicht solche Bilder noch aus dem Studium. Das sind also kleine lakunäre Infarkte im Stammgangenbereich, so ein Status Crebrosus, wo eben ganz einfach durch Verschluss der kleinen Endarterien diese kleinen Lakunen entstehen. Heute lernen die Medizinstudenten sehr wohl schon etwas über den Morbus Binswanger oder über die Mikroangiopathie des Gehirns. Sie wissen auch schon mehr, nämlich erstens wissen sie, wie das bildgebend aussieht. Das hier ist also ein typisches Bild einer ziemlich ausgeprägten zerebralen Mikroangiopathie, also eine sehr ausgedehnte Leukoareose, eine Rarifizierung der weißen Substanz. Das sieht man am besten in diesen Flair-Schichten, also das sind MR-Schichten, wo also das Liquorsignal unterdrückt ist, an sich T2 gewichtet, Liquorsignalunterdrückung, und damit können Sie sehr schön zwischen also dem dunklen Signal des Liquorraums, der Ventrikel differenzieren, und dem hellen Signal der Demyelinisierungsareale. Und was mittlerweile auch sehr gut bekannt ist, ist, dass das Ausmaß der Leukoareose korreliert mit dem Schweregrad der Demenz. Dass das so wirklich so ist, das möchte ich Sie im Laufe der Zeit davon überzeugen. Nun, der Begriff der Mikroangiopathie, Leukoareose oder White Matter Disease oder White Matter Lesions, wie auch immer man das bezeichnen will, ist eigentlich auch schon über 20 Jahre alt. Die Erstbeschreibung geht auf den Herrn Verzekas zurück, der jetzt Vorstand der Neurologischen Uniklinik in Graz ist. Und der hat bereits 1987 eben diese Gehirnveränderungen beschrieben und hat sie auch graduiert. Also er hat eine Skala eingeführt im Schweregrad, Grad 1 sind einzelne punktförmige Flecken der Demyelinisierung. Grad 2 ist das, was Sie hier links oben sehen. Also alle 8 Bilder links oben sind Grad 2. Also Sie sehen schon so periventrikulär diese Flecken. Allerdings, wie gesagt, sind hier durchaus noch gesunde Marklagerbestandteile vorhanden. Im unteren Bildabschnitt sehen Sie dann also so eine schon drittgradige oder eine schwere Leukoareose, wo eben wirklich schon fleckförmig konfluierende Läsionen zu sehen sind. Hier bilateral symmetrisch im supratentoriellen Marklager, also genau dort, wo die Corona radiata ist, wo die Pyramidenbahn geht. Aber Sie sehen auch sehr schön, dass zum Beispiel also die U-Fasern, also jene Marklagerfasern, die also die benachbarten Gyri verbinden, dass die ausgespart sind von diesem Prozess. Nun, vor 10 Jahren gab es eine schöne Übersichtsarbeit über eben das, was man bis zu dem Zeitpunkt schon wusste über den Morbus Binswanger, und das habe ich Ihnen hier zusammengefasst. Den Terminus Leukoareose, den Sie heutzutage fast in jedem Radiologiebefund lesen können, den hat der Herr Haschinski geprägt, das ist ein kanadischer Schlaganfallforscher, und der bedeutet nichts anderes als Rarifizierung der weißen Substanz. Damals war man es überzeugt, dass Leukoarteriose ein Teil des Alterungsprozesses ist. Das stimmt auch. Und es ist sehr schwierig zu differenzieren bei Personen 70 plus, was ist sozusagen jetzt Hypertonieanteil an der Leukoarteriose und was ist der normale Alterungsvorgang. Das ist das methodische Problem in der Korrelation dieser beiden Dinge. Zusätzliche zerebrovaskuläre Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen oder Diabetes verstärken noch eine bestehende Leukoarteriose. Und wenn man eine gesunde Person hat, bei der man zufällig im MR so eine Leukoarteriose nachweist, was ja relativ häufig ein Zufallsbefund ist, dann kann man davon ausgehen, dass es schon subklinische Beeinträchtigungen gibt im neuropsychologischen Bereich und zwar anders als bei Morbus Alzheimer. Eine Art subkortikale Demenz entwickelt sich da, das heißt, die Informationsverarbeitung wird verlangsamt, die Aufmerksamkeit ist herabgesetzt, Konzeptbildung, Planen, Flexibilität sind herabgesetzt. Und das weiß man und ist gesichert, also Personen mit Leukoarteriose haben ein erhöhtes Risiko für alle zerebrovaskulären Ereignisse, also das heißt makroangiopathische Infarkte, Hirnblutungen und mikroangiopathische Infarkte. Was findet man klinisch eben bei einer Leukoarteriose oder bei einer zerebralen Mikroangiopathie? Das ist eine sehr, sehr breite Palette, weil eben eine diffuse Schädigung der verschiedenen Bahnen, efferenten und afferenten Bahnen des Gehirns vorliegt. Im Vordergrund liegt eben diese subkortikale Demenz oder auch Cognitive Impairment wird es in der englischen Literatur genannt. Also wesentlich ist zu wissen, das ist vollkommen anders das Bild als beim Morbus Alzheimer, wo wir eine kortikale Störung haben mit den typischen kortikalen Symptomen wie Aphasie, Apraxie und Agnosie. Subkortikale Demenz bedeutet Verlangsamung, bedeutet frontale Störungen, bedeutet mangelnde Flexibilität, mangelndes Planen, mangelnde Entscheidungsfindung. Gangstörungen sind sehr häufig, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist diese Gangapraxie oder dieser magnetische Gang. Man nennt es auch Lower Body Parkinsonism, also wo die Patienten sehr breitbeinig gehen, sie gehen kleinschrittig und in der Schwungbeinphase ist es so, dass der Vorfuß nicht hochgehoben wird, sodass man den Eindruck hat, der Fuß klebt am Boden, deswegen magnetischer Gang. Sie können eben positive Pyramidenzeichen finden, positive Primitivreflexe, sehr häufig eine Blasenstörung. Blasenstörung im Sinne also eines imperativen Handranges, das ist eine kortikale Blasenstörung und auch sehr, sehr häufig neuropsychiatrische Symptome im Sinne von Affektlabilität, Depression, aber auch Verwirrtheitszustand. Nun kurz ein Ausflug zur Demenz. Wie diagnostiziert man denn eine Demenz? Weil das ist auch eine methodische Schwierigkeit in all den Studien, die einen Zusammenhang zwischen Hypertonie und Mikroangiopathie und Demenz nachweisen wollen. Demenz ist an sich also ein ganz breiter Sammeltopf, also ein Begriff für alle möglichen Zustandsbilder und ist eigentlich nur ein Syndrom, das heißt eine Beschreibung für verschiedene klinische Symptome und hat überhaupt nichts mit der Ätiologie zu tun, dieser Begriff. Demenz ist es definiert also über diese Kriterien von der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung. Und das Wichtigste ist bei einer Demenzdiagnose eben die Beeinträchtigung des Gedächtnisses. Das finden wir bei allen Demenzformen und diese Beeinträchtigung muss so schwer sein, dass sie den Alltag des Patienten massiv betrifft. Wovon wir aber sprechen, und deswegen habe ich es unten angeführt, ist jetzt eigentlich die subkortikale Demenz. Und da habe ich vorher gesagt, das sind eigentlich andere Zeichen. Deswegen, wenn wir eine Studie haben, wo wir also eine Demenzdiagnose nach den DSM-4-Kriterien gemacht haben, müssen wir davon ausgehen, dass wir nicht alle erfassen, die eine zerebrale Mikroangiopathie haben. Das sind andere Demenzdiagnosekriterien, nämlich die NINZ-ARIN-Kriterien. Das sind diejenigen, die man für die Diagnose einer vaskulären Demenz anwendet. Und Sie sehen hier im unteren Teil, also unter Römisch 2, noch einmal aufgezählt all diese klinischen Zeichen, die ich Ihnen gerade vorher gesagt habe. Ja, also der kleinschrittige Gang, häufige Stürze, die Blasenstörung, Pseudopulpär-Syndrom, also mit Dysarthrie, Dysphagie und letztlich diese neuropsychiatrischen Symptome, die äußerst vielfältig sein können. Und was ganz wesentlich ist, damit ich eben diese Diagnose einer vaskulären Demenz stellen kann, gehört dazu unbedingt die Bildgebung. Die ist inkludiert in den Diagnosekriterien und für unseren Fall jetzt schließt das ein, dass wir auch eine relevante Leukoarteriose sehen. Nun, was weiß man jetzt also über die Pathophysiologie und über die Neuropathologie dieses Prozesses? Wir können im MR mittlerweile so sehr, sehr schön sehen, diese Demyelinisierungsareale. Aber was passiert da eigentlich? Was man darüber weiß, ist eigentlich relativ gering, muss man sagen. Und ich habe es versucht, Ihnen hier zusammenzufassen. Also die Hypertonie führt, das wissen wir, zu einer Störung der zerebralen Autoregulation. Das heißt also, das Konstanthalten des zerebralen Perfusionsdrucks funktioniert nicht. Und dadurch kommt es also zu einer chronischen Ischämie in der Endstrombahn, dort wo es keine Kollateralen mehr gibt. Das führt à la longue durch Hypoxie, Minderperfusion, dann eben zu diesem Myelinverlust. Daneben kommt es aber auch dazu, dass die kleinen perforierenden Endarterien eben eine Wandverdickung erfahren, also eine Lipohyalinose, und dadurch sekundäre Okklusion passieren kann. Und was auch diskutiert wird, ob nicht durch die ständige Störung, also der Autoregulation, das Endothel sozusagen schadhaft wird und vermehrt Protein durchlässt, also eine Störung der Blut-Hirn-Schranke in dem Bereich, und dass vielleicht durch das Protein ein Demyelinisierungsvorgang eingeleitet wird. Also es sind viele Mechanismen, die dann zu dieser Endstrecke der fleckförmigen Demyelinisierung führen. Und wenn sich das der Neuropathologe dann postmortem anschaut, findet er also makroskopisch sehr deutlich eben diesen Prozess, den wir schon im MR gesehen haben. Also die weiße Substanz ist rarefiziert und die U-Fasern, das heißt also die Fasern, die in einer Hemisphäre die Gyri verbinden, die sind erhalten. Mikroskopisch ist es eine Demyelinisierung und das fehlende Myelin wird ersetzt durch die Gliazellen, also es entsteht eine Gliose. Ja, das nur am Rande. Es gibt eine Erkrankung, das ist eine vererbte, autosomal dominante Gefäßerkrankung, die uns sehr gut als Modellerkrankung dient, um den Mechanismus der Leukoareose zu erforschen. Das ist das Krankheitsbild Kardasil. Da kommt es nämlich auf hereditärer Basis viel früher im Leben, das heißt so im Alter zwischen 30 und 40, zu den gleichen klinischen Manifestationen, die man normalerweise erst so ab 70 in etwa erfährt. Und damit ist dieses methodische Problem, dass die Alterungsvorgänge auch mit abgebildet werden, ausgeschlossen. Also das ist nur für die an Forschung Interessierten, ist das eine Modellerkrankung. Ja, wie sieht es nun aus mit der Hypertonie? Da wird Ihnen Professor Slani noch sehr viel drüber sagen. Für uns gilt das Gleiche wie in der inneren Medizin. Also wir haben dieselben Grenzwerte, nämlich 140 zu 90 im Wesentlichen. Wir differenzieren nicht so sehr den Schweregrad der Hypertonie, sondern wir also im Schlaganfallbereich kümmern uns wirklich nur darum, dass wir unter diesen Grenzwert kommen. Das ist nämlich schon schwierig genug. Wie kann man Blutdruck messen? Sie wissen das alle. Man kann ihn also, wie gesagt, in der Ambulanz oder in der Ordination messen. Das ist jetzt das, was in den Studien gemacht wurde, die ich Ihnen nachher zeigen werde. Meistens wird einmal bis maximal dreimal gemessen und dann wird der Mittelwert gebildet. Nachdem Sie wissen, dass also bei 20-30% aller Patienten dieser White-Coat-Effekt auftritt, das heißt also eine Diskrepanz zwischen also dem 24-Stunden-Blutdruck und den Ambulanzmessungen, kann man auch wieder erkennen, dass also im Prinzip die Prävalenz der Hypertonie sicher nicht richtig geschätzt wird in solchen populationsbasierten Studien. Sozusagen der Goldstandard ist mittlerweile so die 24-Stunden-Blutdruckmessung geworden, die, wie Sie wissen, also dann einen Mittelwert aus 70 Werten ergibt und mit denen man eben sehr wichtig und sehr schön auch das nächtliche Blutdruckprofil darstellen kann. Ja, in Österreich gibt es dann auch noch diese Vorgabe mit den 30 Messungen. Ich nehme an, das hat sich nicht verändert. Das ist nach wie vor noch Selbstmessungen und 7 Werte darüber. Und man kann auch beurteilen, ob die Blutdruckeinstellung gut ist. Das wird im Prinzip in den Hypertoniestudien, die also mit Gehirn zu tun haben, eigentlich nie angewendet. Ja, das sind jetzt Daten aus Österreich, die sind mehr als 10 Jahre alt, von der Sozialmedizin, die Ihnen nur zeigen sollen, wie schaut es mit der Prävalenz der Hypertonie in Österreich aus vor 10 Jahren. Sie haben damals 1,5 Millionen Hypertoniker gehabt, von denen ungefähr die Hälfte wusste, dass sie die Erkrankung haben, von denen ungefähr jeder Dritte behandelt war und noch weniger suffizient behandelt waren. Also das ist nicht gerade erfreulich. Nun ist die große Frage, wie schaut das jetzt 10 Jahre später aus? Dazu kann ich Ihnen Daten von der Wiener Schlaganfalldatenbank zeigen, die das also erhoben haben in den Jahren 2000 bis 2002. Und das ist gerade eben im Stroke publiziert worden. Das sind über 500 Patienten, also die also dann nachverfolgt wurden. Und bei denen, die hatten einen Schlaganfall, wurden auf Stroke-Units aufgenommen. Und man hat sie nachher dann befragt, was wissen Sie über den Blutdruck? Glauben Sie, dass Sie ein Risiko haben, einen neuerlichen Schlaganfall zu bekommen, weil Sie Hypertoniker sind? Und sollte man Blutdruck behandeln? Und wenn ja, also erhöhten Blutdruck behandeln? Und wenn ja, wie sind die Grenzwerte? Sie sehen, in Summe war das Wissen sehr insuffizient. Aber was tatsächlich beunruhigend ist, wenn man sich die Fragen wirklich anschaut, hat sich Folgendes ergeben. Es wussten also wirklich 77% sehr wohl, dass Hypertonie ein Risikofaktor für Schlaganfall ist. Es hatten sich aber von diesen 77% nur ein Drittel selbst gefährdet gefühlt. Und erstaunlicherweise, je höher die Ausbildung, je mehr Bildungsjahre, umso weniger fühlten sich die Betroffenen gefährdet. Das heißt also, das ist ein Phänomen, das hochinteressant ist. Wir glauben immer, dass Ausbildung und Information etwas nützt. Erstaunlicherweise gibt es dann diejenigen, die sehr gut informiert sind, aber diese Information nicht auf sich selbst beziehen. Und die Kenntnis sozusagen, was der richtige Grenzwert ist, 140, 90, war auch nur bei der Hälfte der Patienten vorhanden, obwohl die den Schlaganfall gerade erlebt haben, obwohl die aufgeklärt wurden, dass Hypertonie ein wichtiger Risikofaktor ist für ein Rezidiv. Also da ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Ja, und im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich mit Ihnen so einen kleinen Parcours machen zur vorhandenen Evidenz, was sozusagen die Hypertonie für eine Auswirkung auf diese perforierenden Arterien des Gehirns hat, also auf die kleinen Gefäße des Gehirns und was für praktische Konsequenzen wir daraus ziehen sollen. Da gibt es sehr viele neue Daten, die sind dramatisch und wir sollten sie unbedingt ernst nehmen, auch mit Hinblick darauf, dass die Bevölkerung immer älter wird und eines unserer Hauptziele ist, zumindest in meinem Fach, die Demenz zu verhüten. Ja, also um dieser Frage jetzt einmal näher zu treten, wie hängen der Blutdruck oder der erhöhte Blutdruck und die Hirnleistung, also die Kognition zusammen, gibt es verschiedene methodische Zugänge. Wenn man die Literatur sichtet, ist es also äußerst unterschiedlich methodisch, wie Blutdruck gemessen wurde, wie Kognition gemessen wurde. Aber es sind sozusagen verschiedene methodische Grundlagen, die ich Ihnen da zusammengefasst habe. Ein Weg, um festzustellen, ob jetzt Hypertonie zu einem erhöhten Demenzrisiko führt, ist eine populationsbasierte Längsschnittstudie. Das heißt, ich habe die Hypothese, jemand, der eine Hypertonie hat, wird nach Jahren dann häufiger als ein Nicht-Hypertoniker eine Demenz haben. Ich muss also über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren eine selektierte Population beobachten und Blutdruck und Kognition messen. Da gibt es mehrere Studien, die das sehr schön gemacht haben und Sie sehen, die Studien sind bis auf eine einzige alle positiv. Das heißt also, man kann die Frage, ob jetzt Hypertoniker ein erhöhtes Demenzrisiko im Zeitverlauf haben, sehr wohl mit Ja beantworten. Warum das bei der einen Studie nicht so ist, das zeige ich Ihnen im Anschluss gleich. Ein zweiter Zugang ist sozusagen die Querschnittskorrelationsstudie. Das heißt, ich habe die Überlegung, wer einen Bluthochdruck hat, oder je höher der Bluthochdruck ist, umso stärker muss ja auch die Kognition beeinträchtigt sein. Das ist eine sehr elegante und ganz aktuelle Studie, die im Journal Hypertension publiziert worden ist, von Internisten durchgeführt, die also dreierlei gemacht haben. Die haben bei einer Population von ungefähr 600 Amerikanern, gemischt Weiße und Schwarze, praktisch zu einem Zeitpunkt einen 24-Stunden-Blutdruck erhoben. Sie haben einen Minimäntel erhoben und sie haben ein MR gemacht, also um die Leukoareose und das Ausmaß der Leukoareose festzustellen. Und das Ergebnis war ganz einfach, es gibt wirklich eine direkte Korrelation zwischen dem Blutdruck und dem Schweregrad der Leukoareose. Und was ganz wesentlich ist, weil die eben den 24-Stunden-Blutdruck als sozusagen Goldstandard der Hypertonie-Diagnose genommen haben, es hat sich gezeigt, die Patienten, die ein Non-Dipping-Muster zeigen, also die in der Nacht keine Blutdruckabsenkung zeigen, die haben ein deutlich erhöhtes Risiko für die Leukoareose. Also das sollten wir unbedingt ernst nehmen, diese Daten. Dann kann man noch anders an die Sache herangehen. Also was ja, wie gesagt, schon recht häufig gemacht worden ist, man nimmt Schlaganfallpatienten, die ja bekannterweise zu 70% Hypertoniker sind, schaut dann nach dem Ereignis, wie ist es, wenn ich also interveniere, also sprich ein Antihypertensivum gebe, habe ich dann in der Behandlungsgruppe weniger Demenz im Zeitverlauf. Da sehen Sie, gibt es 3 positive Studien. Die Progress-Studie werde ich Ihnen dann ein bisschen näher vorstellen. Man kann aber auch primär präventiv arbeiten. Man kann sagen, okay, ich gebe Hypertonikern, Senioren, also älteren Herrschaften, die eine Hypertonie haben, gebe ich ein Antihypertensivum und erwarte mir im Zeitverlauf, dass in der Behandlungsgruppe weniger Demenz ist. Da gibt es auch eine positive Studie, das ist die SCOPE-Studie, auf die ich auch noch ein bisschen eingehen werde. Aber, und jetzt kommt's, es gibt eine Meta-Analyse über alle Interventionsstudien und die ist eben vor kurzem herausgekommen, eine Cochrane-Analyse und die sagt sehr klar, dass also zwischen Blutdruck und Kognition kein Zusammenhang besteht. Gut, ich komme auch auf diese Meta-Analyse noch kurz. Zeige Ihnen nur zuerst diese eine negative Längsschnitt-populationsbasierte Studie. Warum war die negativ? Also man hat, das ist auch wieder in Amerika durchgeführt worden, ist in Neurology, also in einem sehr hochrangigen Journal publiziert worden, aber nur deswegen, weil es sozusagen eine negative Studie war. Sie sehen, also mehrere tausende Menschen sind da eingeschlossen worden, das waren Senioren, also mit einem Alter über 65. Das ist ganz wesentlich, weil wenn Sie, wie gesagt, Demenzprävalenz erfassen wollen, müssen Sie eigentlich Leute über 70 nehmen, weil sonst ist die Grundprävalenz in der Population noch zu gering, als dass Sie überhaupt signifikante Unterschiede erkennen können. Die haben das 6 Jahre beobachtet, das heißt, die Leute sind im Schnitt 71 Jahre alt geworden, da ist die Demenzprävalenz noch sehr gering. Sie haben die Kognition mit dem Mini-Mental erfasst, der für die Leukoareose, also für die Mikroangiopathie, nicht ideal ist, weil das also ein Messinstrument ist, das für den Morbus Alzheimer entworfen worden ist, also für kortikale Demenzen, aber nicht die Ausfälle bei den subkortikalen Demenzen misst. Und sie haben nur 2-mal Blutdruck gemessen, also 2 Office-Messungen, und das ist also sehr wenig valide eigentlich, um eine Hypertonie zu diagnostizieren. Und noch dazu sind ihnen dann ein Haufen Patienten verloren gegangen für die kognitive Testung. Das heißt, Sie sehen, also im Zeitverlauf haben Sie eigentlich nur für ein Drittel der Population 3 Messzeitpunkte gehabt. Noch dazu war also für einen Großteil der Patienten, hier haben wir es, die Medikation, die Antihypertensive bei der Grunduntersuchung nicht bekannt. Das heißt, hier gibt es riesige methodische Mängel, die die Autoren auch eingestehen, und damit kann man diese Studie jetzt nicht als Evidenz sehen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Hypertonie und Kognition gibt. Nun zu dieser negativen Cochrane-Meta-Analyse. Zahlenmäßig ist das ja beeindruckend. Also 12.000 Patienten sind da eingeschlossen worden. Die hatten auch ein mittleres Alter, das durchaus adäquat war bei Einschluss, also knapp 73 Jahre. Und das Ergebnis ist besorgniserregend. Wenn man also nur an solche Meta-Analysen glaubt, kommt eben heraus, es gibt keine überzeugende Evidenz dafür, dass es zwischen erhöhtem Blutdruck oder zwischen Medikamenten, die erhöhten Blutdruck senken, und der Kognition einen Zusammenhang gibt. Die Autoren stellen aber selber fest, dass sie an ihre eigenen Daten eigentlich nicht glauben. Sie sagen, es gab zu viel Dropouts, sie sagen, es waren auch im Zeitverlauf die Patienten in der Placebo-Gruppe behandelt. Was wichtig ist zu wissen, weil ich kann ja keine Hypertoniestudie machen, wo ich dem zweiten Arm keine antihypertensive Therapie gebe. Ich kann nur das Verum sozusagen dort ausschließen. Und noch dazu ist auch wieder das Problem aufgetreten, dass eigentlich dieses Alter zu gering war. Es waren 5-jährige Verlaufsstudien, also es sind 3 Studien eingeschlossen worden in diese Meta-Analyse, nämlich die Süst-Eure-Studie aus dem Jahr 1997, die SHAP-Studie aus dem Jahr 1991 und die SCOPE-Studie aus dem Jahr 2003. Das mittlere Alter war zwischen 70 und 77 Jahre, und das ist eigentlich immer noch zu früh, um im Rahmen einer Interventionsstudie Unterschiede in der Demenzprävalenz zu erkennen. Und hier eben jetzt die Daten für die Demenzprävalenz. Sie sehen, also es ist überhaupt kein Unterschied für die Häufigkeit der Demenz zwischen Behandlung bzw. Nichtbehandlung oder Placebo-Behandlung, wobei die Placebo-Behandlung, wenn der Patient hyperton war, natürlich auch ein Antihypertensivum war. Sie sehen auch hier unten im zweiten Teil, also wenn man den Mini-Mental anwendet, das wurde nur in 2 Studien angewendet, ist auch kein Unterschied zwischen Behandlung und Nichtbehandlung. Aber ich habe Ihnen schon gesagt, dass der Mini-Mental eigentlich kein ideales Instrument ist, um diese subkortikale Demenz zu erfassen. Die Medikamente haben sehr wohl eine Blutdrucksenkung bewirkt. Das sehen Sie da an diesen 2 Grafiken. Also sowohl der systolische Blutdruck wurde gesenkt, wie auch der diastolische Blutdruck. Also hier sehen Sie sehr wohl, dass also insgesamt natürlich ein klarer Therapieeffekt war. Nun, warum, wie gesagt, ist die Meta-Analyse negativ? Die Autoren stellen das selber fest. Im Prinzip zu wenig Daten, die Patienten zu jung, zu viele Dropouts. Das heißt, vielleicht sind gerade die dementen Patienten nicht nachuntersucht worden und letztlich auch in der Placebo-Gruppe natürlich antihypertensive Behandlung. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Studien sozusagen, wie es methodisch möglich ist zu zeigen, also dass also eine Blutdrucksenkung sehr wohl also das Risiko für eine Demenz bzw. für stumme klinische Infarkte senkt und damit das Demenzrisiko herabsenkt. Das ist diese Südeuro-Studie aus dem Jahr 1997. Da wurde ein Calcium-Antagonist untersucht versus Placebo. Es wurden eben mehrere tausend Patienten eingeschlossen und man hatte so den Endpunkt gewählt, wie viele Schlaganfälle passieren, tödliche und nicht tödliche, über 4 Jahre. Und hat sehr schön gesehen, dass es eben da zu einer sehr großen Risikoreduktion kommt, im Prinzip 42% Risikoreduktion für einen ischämischen Hirninfarkt. Die SCOPE-Studie, die also jetzt mit einem AT1-Blocker durchgeführt worden ist, da wurde im Jahr 2004 eine Subgruppenanalyse jener Patienten durchgeführt, die eben alt waren. Das ist der entscheidende Punkt, ja, 77 Jahre, die aber bei Beginn der Behandlung durchaus nicht dement waren. Der Mini-Mental war also über 27 Punkte. Sie sehen also hier, in beiden Gruppen wurde der Blutdruck gesenkt um 20 beziehungsweise 22 mm Quecksilber systolisch, weil der systolische Blutdruck das Entscheidende ist für die Ausbildung dieser Mikroangiopathie. Und die Schlaganfallhäufigkeit wurde also in der Candesartan-Gruppe deutlich mehr gesenkt als in der Placebo-Gruppe. Also auch hier wieder eine ungefähr 40%ige relative Risikoreduktion für den Schlaganfall. Sie sehen, beide Gruppen haben eine schöne Blutdrucksenkung gehabt. Das ist also der linke Teil der Grafik. Aber auf der rechten Seite sehen Sie eben, dass zusätzlich zu also dem basalen antihypertensiven Therapie, die ja auch die Kontrollgruppe hatte, in der Candesartan-Gruppe noch eine weitere Risikoreduktion für den Schlaganfall aufgetreten ist. Das heißt, beide Gruppen haben ja wirksame Therapien gehabt. Und daraus ist der Schluss gezogen worden, also dass sozusagen Candesartan einen spezifischen zereproprotektiven Effekt hat und die Blutdrucksenkung in beiden Gruppen die kognitive Funktion gut aufrechterhalten hat. Weil die waren ja in beiden Gruppen dann im Laufe der Zeit normotensiv. Nochmal zur Erinnerung. Also im Prinzip kann man aufgrund der derzeitigen Evidenz überzeugt sein, dass Bluthochdruck à la longue zu einer Leukoareose und damit zu einer Demenz führt. Ich denke, das kann man wirklich als gesichert ansehen aufgrund der derzeitigen Evidenzlage, obwohl es, wie gesagt, die eine oder andere negative Studie gibt. Noch zur Progressstudie, weil die Ihnen sehr schön zeigt, dass also nicht nur die klinisch erkennbaren Schlaganfälle wichtig sind für die Ausbildung einer Demenz, sondern auch stumme Infarkte. Ich habe Ihnen ganz zu Beginn gesagt, Mikroangiopathie kann lakunäre Infarkte machen, stumme Infarkte und Leukoareose. Und diese Studie zeigt also sehr schön, dass letztlich durch die Verhütung von kleinen Schlaganfällen, also lakunären Infarkten, die stumm verlaufen, letztlich das Demenzrisiko gesenkt wird. Das ergibt sich also aus einem kombinierten Endpunkt, wenn Sie eben den Endpunkt Demenz alleine betrachten, wieder nach diesen DSM-4-Kriterien, die ich Ihnen vorher gesagt habe, gemessen, die ja sehr unscharf sind, gibt es zwar eine relative Risikoreduktion in der Behandlungsgruppe, das war ein ACE-Hemmer, dieses Perindopril, mit einem Diuretikum kombiniert, aber das war nicht signifikant. Wenn Sie aber jetzt kombinieren, Mini-Mental-Abnahme plus Demenzhäufigkeit plus Schlaganfall, dann sehen Sie sehr schön signifikante Ergebnisse, also eine Risikoreduktion bis zu 45%, um eine Demenz zu vermeiden. Das heißt, aus diesen Ergebnissen muss man schließen, dass die Blutdrucksenkung deswegen antidementiv wirkt, weil eben klinisch stumme Ischämien verhindert werden. Nochmal zur Erinnerung, so schaut die Mikroangiopathie aus. Wenn Sie ein MR-Bild in die Hand bekommen, eines älteren Menschen, der also einen erhöhten Blutdruck haben, und Sie sehen so etwas, bitte nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Warum, zeige ich Ihnen gleich jetzt. Da gibt es diese LADIS-Studie, das ist eine ganz rezente Studie, das ist eine Kooperationsarbeit zwischen Internisten und Neurologen. LADIS steht für Leukoareose plus Disability. Und man hat in einer einjährigen Verlaufsbeobachtung nachgesehen, wie wirkt sich der Schweregrad, also das Vorhandensein und der Schweregrad einer Leukoareose auf die Alltagsfertigkeiten des Patienten aus. Und man hat also da wirklich erschreckende Ergebnisse gefunden. Also ein Jahr lang wurde also eine Population also von mehreren hundert Leuten untersucht. Das waren Senioren, die in die Ambulanzen gekommen sind wegen trivialer Beschwerden, also zum Beispiel einer Arthritis oder Rückenschmerz oder Schwindel oder was auch immer, die aber nicht wirklich relevant neurologisch krank waren. Also Ausschlusskriterien waren neurologische oder psychiatrische Grunderkrankungen. Diese Herrschaften waren alt, 74 Jahre, und wurden dann, wie gesagt, ein Jahr lang beobachtet, wobei zweimal diese instrumentellen ADLs gemessen wurden. Also der primäre Endpunkt war ein Fragebogen, der sich darauf bezogen hat, wie gut oder wie schlecht die Patienten ihren Alltag bewältigen. Sie sehen hier die Studienpopulation, nur dass Sie sich ein Bild machen können. Es waren, wie gesagt, überwiegend Frauen, muss man sagen. Also der kleinere Anteil waren Männer. Dazu passt in der Population ganz einfach, das war also eigentlich eine europäische Multicenter-Studie, dass Frauen in diesem Alter eine relativ geringe Schulbildung, nämlich maximal 10 Jahre hatten. Das wird in Hinkunft sicherlich etwas anders sein. Aber wir wissen ja auch, dass es die geringe Schulbildung und das weibliche Geschlecht ein Risikofaktor für den Morbus Alzheimer sind. Ja, aber ansonsten sehen Sie, also es war eine nicht so kranke Population. Es hatten 70% durchaus eine arterielle Hypertonie und sonst ein paar Begleiterkrankungen, wie man sie halt in diesem Alter findet. Nun, die Alltagsaktivitäten. Das sind diese 8 instrumentellen ADLs, die abgefragt wurden. Und hier sehen Sie also die Grafik, was nach einem Jahr passiert ist, getrennt nach Männern und Frauen, wobei da gibt es keine wirklich großen Unterschiede, muss man sagen. Nur Wäsche waschen können die Männer nicht so gut. Tatsache ist, also nach einem Jahr ist es so, also dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz von Patienten Funktionseinbußen hatten. Also Sie sehen, 60% konnte den Haushalt nicht mehr selber bewältigen. Ungefähr 50% hat nicht mehr die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Sie sind auch nicht mehr einkaufen gegangen. Das heißt, die Leute bleiben zu Hause. Die gehen nicht mehr außer Haus, die sind immobil, weil sie stürzen, weil sie schwindelig sind, weil sie Angst haben. Und hier sehen Sie jetzt die Korrelation mit der Leukoareose. Die 3 Säulen zeigen Ihnen die unterschiedlichen Ausprägungsgrade der Leukoareose. Ich habe zu Beginn gesagt, nach Fazekas gibt es 3 Grade, leicht, mittel und schwer. Und Sie sehen, je nachdem, wie die Ausgangslage im MR war, ist im Zeitverlauf eine Zunahme der Unselbstständigkeit zu bemerken. Das heißt, die Patienten, die hier als Konvertierer benannt wurden, also Konversionsraten habe ich Ihnen hierher geschrieben, sind jene, die zumindest in 2 instrumentellen Aktivitäten unselbstständig geworden sind. Also innerhalb eines Jahres wurden von den Patienten, die initial eine schwere Leukoareose hatten, 26%, also jeder 4. unselbstständig. Stürzt, bleibt zu Hause, braucht Unterstützung im Alltag. Also das sind dramatische Daten. Und hier, glaube ich, kann man schon relativ viel bewirken, wenn man die Leukoareose erkennt. Oft sind es Zufallsbefunde im MR, wenn man es ernst nimmt und entsprechend reagiert. Also nehmen Sie bitte aus dieser letzten Studie mit, die Leukoareose ist wirklich ein Marker für die Kleingefäßerkrankung und das ist relevant für die Funktionsfähigkeit dieser alten Herrschaften. Dieser Zusammenhang, den ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, also den kann man definitiv jetzt als gesichert betrachten. Und deswegen müssen wir auch entsprechend reagieren, weil wir ja eine Fülle von Möglichkeiten in der Therapie haben. Somit abschließend möchte ich Ihnen mitgeben, bitte setzen Sie, wenn möglich, die 24-Stunden Blutdruckmessung ein, weil die ist die valideste Form, um den Zielorganschaden abzuschätzen. Diese schönen Daten, die Schwarz 2007 gezeigt hat, sind da wesentlich zu kennen. Verwenden Sie die Zielwerte. Vergessen Sie diesen alten Erfordernishochdruck, der immer noch durch manche Köpfe herumgeistert. Wir haben in der Neurologie dieselben Zielwerte wie in der inneren Medizin und es hat nur Sinn, diese Zielwerte oder diese Grenzwerte anzustreben. Nehmen Sie Leukoareose ernst. Es ist ein unabhängiger Risikofaktor für den Verlust der Selbstständigkeit, für den kognitiven Abbau. Tun Sie was. Wie gesagt, es ist ein modifizierbarer Risikofaktor. Denken Sie dran, es ist nicht nur ein Risikofaktor für die vaskuläre Demenz, sondern auch für den Alzheimer. Das würde unsere Zeit jetzt überschreiten, aber da könnte man auch lang drüber reden. Und offen ist, welche Substanzklasse soll eingesetzt werden? Also für Candesartan und für Nitrendipin gibt es an sich Daten, aber das ist noch offen. Und wen es interessiert, die zerebrale Mikroangiopathie hat ein 2. Gesicht. Wir mittlerweile wissen, es gibt auch Mikroblutungen und was die für Auswirkungen haben und wie die weitere Therapie beeinflussen, das ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen jetzt nicht so geht wie diesem Osterhasen, sondern dass Sie am Schluss also des Vortrags ein bisschen was mitgenommen haben über die Bedeutung der Bildgebung des Gehirns und den Zusammenhang mit der Hypertonie. Thank you.